Mojo Fishing Radio. Deine Zeit am Wasser als Podcast.
In der heutigen Folge des Mojo Fishing Podcasts geht es um den Hering. Das Heringsangeln ist hier bei uns im Norden sehr beliebt, weil es so ein bisschen die Durststrecke der Schonzeit, gerade auf den Raubfisch, überbrückt. Denn die typische Heringsangelzeit ist das Frühjahr, also März, April. Und konkret geht es hier bei uns um den Atlantischen Hering oder lateinisch Clupia harensius. Der Atlantische Hering ist einer der häufigsten Fische der Welt und war übrigens auch Fisch des Jahres 2021 und 2022. Er kommt im Nordatlantik flächendeckend vor, ist auch ein sehr wichtiger Fisch für die Hochseefischerei, da inzwischen auch stark unter Druck geraten. Und seit rund 10.000 Jahren schon kommt er auch flächendeckend in der Ostsee vor. Da hat er sich dann an dieses eher brackige Wasser sehr gut angepasst. Heißt immer noch Atlantischer Hering, auch wenn es eher ein baltischer Hering ist. Aber er ist gerade in der Ostsee ein wichtiger Brotfisch in der Geschichte geworden. Der war sogar früher so häufig, dass er als Arme-Leute-Fisch bezeichnet wurde. Und er wurde und wird bevorzugt an seinen Laichplätzen gefangen. Und historisch haben sich an diesen Plätzen dann auch die ersten großen Städte angesiedelt. Er war früher ein durchaus wichtiges Handelsgut der Hanse. Er hat im Grunde damit auch tatsächlich die Hanse begründet. Und die Hanse hat diesen Fisch aus der Ostsee eingesalzen oder anders haltbar gemacht, eigentlich weltweit verkauft, also in der damals bekannten Welt verkauft. Tatsächlich ist er aber schon im 17. Jahrhundert auch durch den Klimawandel und die steigenden Temperaturen in der Ostsee relativ stark unter Druck geraten. Und zwar so stark, zusammen mit den ersten Erscheinungen der Überfischung, dass die Bestände im 16., 17. Jahrhundert fast völlig auf Null zurückgegangen sind. Der Ostseehering, der über die Hanse verkauft wurde, wurde dann ersetzt durch den Nordseehering. Und damit hat er dann auch den Aufstieg der Niederlande als wichtige Handelsmacht begründet. Und das hatte massive Folgen für die Hanse bis zu ihrem Untergang im 17. Jahrhundert. Das ist schon interessant, wenn man sich damit auseinandersetzt. Tatsächlich hat der Hering zum Aufstieg und zum Untergang der Hanse geführt oder zumindest maßgeblich beigetragen. Und durch das Aufkommen der industriellen Hochseefischerei sind inzwischen auch die Bestände des Atlantischen Herings insgesamt im eigentlichen Habitat, also im Atlantik, im Nordatlantik, relativ stark unter Druck geraten. Das zeigt, welche große Bedeutung der Hering für die Ernährung der Menschen hat. Und dennoch hat die Heringsangelei für uns Angler, die wir ja hoffentlich alle verantwortungsbewusst mit den Beständen umgehen, also verantwortungsbewusst entnehmen, gerade im Frühjahr eine relativ große Relevanz. Die Laichzeit des Herings ist nämlich April und Mai. Und wie es schon historisch war, ist es immer noch so, dass die Heringe zu ihren Laichplätzen eher im brackigen, flachen Wasser ziehen. Das heißt in Küstennähe. Und dort haben wir eine gute Chance, ihn dann auch zu fangen. Das eigentliche Habitat ist nämlich viel weiter draußen. Das eigentliche Habitat des Herings, also dort, wo die großen Heringsschwärme zu fangen sind, liegt eher bei 300 bis 350 Metern Tiefe. Da kommen wir natürlich schlecht hin, wir Angler. Und deswegen ist es zu den Laichzeiten für uns Angler viel einfacher, den Hering zu fangen, weil er dann in das flache Wasser zieht. Und das hat auch etwas mit den Temperaturen zu tun. Denn im flachen Wasser erfolgt die Befruchtung im Freiwasser. Und die Eier sinken dann auf den Boden herab und dort schlüpfen die Larven nach circa 2 Wochen bei einer Temperatur von circa 9 Grad Celsius. Das heißt, im flachen Wasser ist das Wasser natürlich, ist die Temperatur natürlich wärmer, aber durch die sich verändernden klimatischen Bedingungen tendenziell auch etwas später wärmer. Das heißt, auch hier haben wir diese typische Verschiebung, wie wir das bei vielen anderen Fischen auch beobachten können, dass die Laichzeit und damit auch die klassische Angelei auf den Hering etwas später stattfindet als noch vor 10 oder 20 Jahren. Aber April, Mai, März, April, Mai, das sind so die Zeiten, wo man tatsächlich hier an der Küste bei uns gut Heringe fischen kann. Und dieses beschriebene Laichverhalten, also das Ziehen in die Nähe der Küsten, also ins flache Wasser, begünstigt dann eben auch die Wahl der Angelplätze für uns. Ganz interessant sind natürlich die Mündungsbereiche von Flüssen, denn auch da gilt Brackwasser, hatte ich eben schon gesagt, Brackwasser und flach, das ist das, wo das Laichgeschäft stattfindet. In den Mündungsbereichen von Flüssen, in die Ostsee vor allem, haben wir genau das, aber sie müssen tief sein. Also irgendein flacher Einlauf ist es nicht, sondern es muss dann schon sein, dass an der Stelle tatsächlich auch eine gewisse Tiefe vorhanden ist. Auch tiefe Hafenbecken sind typische Laichplätze für den Hering. Hier an der Ostsee haben wir die natürlich an verschiedenen Stellen. Kiel, Lübeck, dort finden wir tiefe Hafenbecken, wo im Hafen selber auch auf Hering gefischt werden kann. Aber auch der Nordostseekanal, also der NOK, vor allem Kiel-Holtenau, ist sehr spannend für die Heringsangelei. Hier ist die Situation aufgrund der Schleuse tatsächlich so, dass der Hering in den NOK hineinkommt, aber weniger wieder raus. Das heißt, gerade Kiel-Holtenau, das ist nun kein Geheimnis, ist ein echter Hotspot für die Heringsangelei. Und dort hat sich tatsächlich inzwischen sogar ein relativ guter, eingesperrter, in Anführungsstrichen, also einheimischer Bestand entwickelt, der sich an das dortige Habitat angepasst hat. Man kann sogar, wird erzählt, ich habe es noch nicht ausprobiert, ich bin ein früher Heringsangler, man kann sogar ganzjährig dort auf den Hering fischen. Weiß ich nicht, aber es ist nicht auszuschließen, weil der Hering dort tatsächlich, in Anführungsstrichen, eingesperrt ist. Er ist dort drin, im NOK, gerade Kiel-Holtenau, Mündungsbereich, zieht allerdings auch den NOK weiter aufwärts, aber er kommt nicht wirklich wieder raus. Wenn es also um Angelplätze für die Heringsangelei geht, dann ist es ganz klar so, ihr braucht Uferkanten mit steil abfallenden Strukturen, flach, aber nicht zu flach, aber eben so flach, dass ihr da auch fischen könnt. Idealerweise zum offenen Meer hin, also tiefe Flüsse. Der NOK ist da eine Ausnahme, denn er ist ja eigentlich nicht offen durch die Schleuse. Aber gerade Kiel-Holtenau ist eben eine Ausnahme von der Regel. Durch die Schleusensituation, durch den Betrieb mit den Schiffen, durch das regelmäßige Einschleusen in den NOK, haben sich dort vernünftige Heringsbestände angesiedelt, die auch im Frühjahr laichen, dort also auch in Schwärmen im Frühjahr gut zu fangen sind, aber unter Umständen eben auch das ganze Jahr über. Schauen wir uns jetzt einmal das Tackle an. Was braucht ihr, um erfolgreich Heringe zu angeln? Und das ist tatsächlich, wie so oft, relativ simpel. Im Grunde kann man sagen, bei Rute und Rolle und auch bei der Schnur, nehmt, was ihr habt. Bei der Rute nicht zu kurz, also 2,70 Meter, 3 Meter sind schon in Ordnung. Das hat ein bisschen was mit der Führigkeit der Rute zu tun, also wie ihr dann am Ende den Köder führen könnt. Die Rute sollte nicht zu leicht sein. Das liegt gar nicht so sehr an den Fischen an sich, denn die Fische sind eigentlich relativ leicht. Das heißt, ihr braucht für die Fische kein großes Wurfgewicht, aber, Stichwort Wurfgewicht, ihr feuert so 30 bis 50 Gramm Bleie raus, da kommen wir nachher nochmal kurz drauf, und da ist es natürlich wichtig, dass die Rute damit umgehen kann. Empfehlung, nehmt eine mittelschwere Zanderrute oder eine leichte bis mittlere Fiederrute, aber eben was ihr habt. Ihr müsst dafür nichts Neues kaufen. Allerdings ist die Heringsangelei zugegebenermaßen eine ziemliche Sauerei. Also ihr solltet nicht unbedingt eure hochwertigste und beste Rute nehmen. Könnt ihr auch machen. Denn Heringsangeln bedeutet, dass ihr zwangsläufig sehr viel mit Schuppen zu tun habt. Denn die Heringsschuppen sitzen unglaublich locker. Wenn ihr also einen Hering fangt und versorgt, sind eure Hände voll mit klebrigen Heringsschuppen. Die solltet ihr natürlich sofort abwaschen, so gut es geht, weil sonst kleben die wirklich, also sie kleben wirklich widerlich an der Haut. Und noch viel schlimmer, sie kleben eben auch widerlich an eurem Tackle. Und das solltet ihr vermeiden, weil es einfach unschön ist. Es macht es nicht kaputt, aber es ist unschön und es ist dann eben irgendwann siffig. Also deswegen nicht die beste Rute nehmen. Nehmt eine, die ihr habt, die ihr vielleicht nicht so gerne fischt, und das ist völlig okay. Und auch bei der Rolle gilt, nehmt, was ihr habt. Leicht ist okay, schwer ist okay, Tausender ist okay, Viertausender ist okay. Es ist wirklich völlig egal. Ihr habt nicht mit einem kampfintensiven Drill zu rechnen. Ihr müsst also nicht darauf achten, dass ihr eine vernünftige Bremse habt. Hauptsache, ihr könnt die Rolle oder die Bremse einigermaßen zumachen. Am Ende des Tages wiegt so ein Hering ja nicht viel. Ihr merkt ihn natürlich in der Schnur. Ihr merkt ihn auch beim Drill. Aber nicht so wie ein Hecht oder wie ein Zander. Das heißt, das Thema Rolle ist eigentlich nur dahingehend entscheidend, dass ihr ausreichend Kapazität habt, um vielleicht 40, 50 Meter, 60 Meter Schnur im Wasser zu haben, mehr aber auch nicht. Und da sind wir schon beim Thema Schnur. Hier scheiden sich tatsächlich die Geister. Die Frage ist, oder der Streitpunkt ist, monofil oder geflochtene Schnur. Tatsächlich geht es mit beiden. Ich für meinen Teil fische aber lieber mit monofiler Schnur, weil sie in meiner Wahrnehmung ein paar Vorteile hat gegenüber der geflochtenen Schnur. Die geflochtene Schnur, ganz unstrittig, ist immer dann gut, wenn ihr Köderkontrolle braucht und wenn ihr, wenn ein Fisch gebissen hat, wenn ihr ihn also am Haken habt, Fischkontrolle braucht. Ihr also tatsächlich den direkten Feedback zwischen Fisch oder Köder und Rute und damit auch eurem Handgelenk braucht. Das wiederum braucht ihr beim Heringsangeln nicht. Beim Heringsangeln ist es mit der monofilen Schnur so, dass sie verzeihender ist. Denn das Heringsmaul ist ja doch sehr weich. Das heißt, ihr müsst immer damit rechnen, dass so ein Hering im Drill ausschlitzt. Und wenn ihr dann mit einer zu harten, zu starren Schnur wie einer geflochtenen Schnur angelt, kann es sehr leicht passieren, dass ihr durch eine unbedachte Bewegung zu intensiv an dem Fisch zieht und er ausschlitzt. Das habt ihr mit der monofilen Schnur weniger, weil sie eben ihre innere Dehnung hat. Sie ist eben an sich für sich genommen dehnbarer und damit verzeihender. Aber tatsächlich auch hier gilt, nehmt, was ihr habt. Wenn ihr keine monofile Schnur auf einer Rolle habt, dann müsst ihr auch nicht unbedingt umspulen. Da gibt es dann so das Zwischending, in dem ihr hergeht und sagt, ich lasse meine geflochtene Schnur auf der Rolle, aber ich schalte ein monofiles, nicht Fluro, sondern ganz normales monofiles Vorfach von vielleicht 5 oder 10 Metern Länge davor. Damit habe ich einen Kompromiss. Ich muss eben nicht umspulen, aber ich habe ein bisschen Reserve, ein bisschen Dehnbarkeit durch das monofile Vorfach drauf. Und das geht. Das ist auch völlig in Ordnung, denn es ist eben so bei der Heringsangelei, wie ich schon mehrfach sagte, nehmt, was ihr habt. Gleichwohl, habt ein Auge darauf, wie das Angeln läuft. Wenn ihr am laufenden Band Aussteiger produziert, ihr also merkt, der Fisch ist dran, aber ihr kriegt ihn nicht an Land, dann solltet ihr tatsächlich darüber nachdenken, von geflochtener Schnur mit oder ohne vorgeschalteten Mono-Vorfach auf komplett monofil umzusteigen. Bei der Schnurstärke geht es eigentlich darum, dass es fischgerecht ist. Auch hier gilt wieder, Heringe, selbst wenn ihr eine Doublette oder Trilette oder Quadrulette habt, sind ja nicht schwer. Sie sind auch nicht wirklich kampfstark. Das heißt, wenn ihr eine monofile Schnur nehmt, dann reicht eine Tragkraft von 2,5-3 Kilo völlig aus. Wenn ihr eine geflochtene nehmt, dann könnt ihr eine 0,08er oder 0,10er Schnur nehmen. Auch hier, ihr müsst nicht umspulen. Wenn ihr eine 0,10er habt, nehmt die 0,10er. Wenn ihr eine 0,13er als typische Zander-Schnur auf der Rolle habt, probiert es aus. Es ist nicht notwendig, es schadet aber am Ende auch nicht. Und noch ein Tipp von mir, ihr solltet tatsächlich zwischen Schnur bzw. Vorfach und Karabiner ein paar Tönchenwirbel dazwischen schalten. Das kann gerade dann interessant und sinnvoll sein, wenn ihr zum Beispiel mit einem Heringsblinker fischt oder wenn ihr mit Baumarktblechen fischt, da kommen wir gleich nochmal drauf. Dann habt ihr sehr leicht ordentlich Drall in der Schnur und im Vorfach. Und um das zu vermeiden, hängt ihr einfach an der richtigen Stelle ein paar Tönchen dazwischen, damit dieser Drall sich nicht auf eure komplette Schnur und auch auf den Köder, also das Vorfach, das ihr fischt, überträgt. Und so habt ihr ein bisschen mehr Ruhe. Ich habe das tatsächlich, wenn ich mit Heringsblinkern fische, was ich selten tue, weil mir der Köder nicht so wahnsinnig gut gefällt, immer wieder, dass ich die Gesamtmontage einkurbel und ich also schon auf den letzten Metern unter der Wasseroberfläche sehe, dass das wie verrückt rotiert Und wenn man dann den Köder bzw. das Vorfach, die Montage aus dem Wasser hebt, dann tüdelt sich das erstmal endlos wieder zurück. Und das ist ja nicht im Sinne des Erfinders, das belastet auch das Material. Deswegen hängt ein paar Tönchen dazwischen, damit ihr das Blei komplett entkoppelt und die Bewegung des Bleis, also die Rotationsbewegung des Bleis, komplett entkoppelt von eurer Montage. Schauen wir uns einmal den Köder an. Was ist ein Heringsköder? Heringe fischt man klassischerweise mit Heringspaternostern. Wenn ihr euch erinnert, es gab mal eine Folge von mir zum Fällchenfischen am Bodensee. Da haben wir mit Fällchenhegene oder Hegene geschrieben, also Hegene gefischt. Das sind im Prinzip Heringspaternoster mit 3 oder 5 blanken Haken. Also sie sind wirklich so ähnlich wie klassische Heringspaternoster. Heringspaternoster sind Vorfach und daran sind 3, 5, 2 Haken an Seitenarmen geknotet, die aber anders als bei den Fällchen nicht der blanke Haken sind, sondern an denen im Regelfall zumindest ein Stückchen Fischhaut, oftmals auch echte Fischhaut, hängt, die da so ein bisschen drumrum gebunden ist. Und manchmal auch noch so ein Flitterflatterglitzer, der einfach noch einen optischen Reiz dazu gibt, genauso wie es oft auch noch eine Perle gibt. Das heißt, ihr habt also ein Vorfach von vielleicht 1,20 Meter Länge oder 1,50 Meter Länge. Daran sind zum Beispiel 5 Seitenarme, vielleicht 5 cm Länge geknüpft. Und an diesen Seitenarmen sind Haken geknüpft, die kombiniert sind mit Fischhaut, Flitterflatterglitzer und einer Perle in unterschiedlichen Ausprägungen. Das ist der typische Heringsköder hier bei uns im Norden, mit dem ihr relativ erfolgreich dann auch, wenn ihr den Schwarm gefunden habt, nicht nur einen, sondern 2, 3 oder 4 Fische gleichzeitig ans Band bekommt. Wichtig dabei ist die Hakengröße. Ihr müsst schauen, dass ihr, wenn ihr ins Angelgeschäft geht, nicht nur die großen Oschis kauft. Dazu neigt man natürlich als klassischer Raubfischangler, der auf Großfische unterwegs ist, sehr gerne, sondern seht zu, dass ihr mindestens 1 oder 2 Paternoster kauft, die kosten übrigens auch nicht so wahnsinnig viel, die kleinere Haken haben. Also je nach Anbieter, 10er Haken, 12er Haken. Das ist oftmals, also gerade am Nord-Ostsee-Kanal, wo die Fische im Regelfall ein bisschen kleiner sind, ist das sinnvoller als diese riesen Oschis. Denn dort habt ihr sehr leicht das Problem, dass der Fisch einfach ausschlitzt, weil er nicht sauber gehakt wird, weil der Haken zu groß ist. Apropos Haken, der klassische Heringspaternoster hat 5 Seitenarme, 5 Haken, 5 Anbissstellen. Ihr müsst euch bitte unbedingt vorher informieren, ob an der Angelstelle, an dem Spot, an dem ihr unterwegs seid, diese Anzahl von Haken erlaubt ist. Im NOK sind es zum Beispiel nur 2. Wenn ihr also in Kiel für den NOK einen Heringspaternoster kauft, hat der idealerweise von Haus aus nur 2 Seitenarme, nur 2 Anbissstellen. Wenn ihr den nicht bekommt, weil ausverkauft, oder wenn ihr woanders kauft, solltet ihr auf jeden Fall daran denken, bevor ihr eure Montage ins Wasser schmeißt, 3 von den 5 Seitenarmen abzuschneiden. Welche? Keine Ahnung. Müsst ihr euch überlegen. Müsst ihr vielleicht auch ein bisschen darauf reagieren, wie die Fische konkret beißen. Ich lasse im Regelfall den untersten stehen und den zweitobersten. Damit hat man eine vernünftige Verteilung, weil es durchaus, gerade wenn es noch ein bisschen kälter ist, vorkommt, dass die Heringe relativ tief stehen. Das heißt, wenn ihr den untersten stehen lasst, fischt ihr damit 20 cm über dem Grund ungefähr. Und wenn ihr den zweitobersten stehen lasst, fischt ihr ungefähr 60, 70, 80 cm über dem Grund. Das ist von der Verteilung völlig okay. Aber auch hier gilt, probieren geht über studieren, seid flexibel am Wasser. Wenn ihr merkt, das funktioniert nicht oder ihr habt tatsächlich immer nur an einer Anbissstelle, aber nicht an der anderen euren Kontakt, obwohl ihr erwartungsgemäß eine Doublette fangen könntet, dann solltet ihr vielleicht nochmal 9 Paternoster dranhängen und die Seitenarme etwas anders abknipsen. Aber ich sage nochmal, es ist nur der NOK, also nur im NOK gilt 2 Anbissstellen, 2 Haken. Wenn ihr in Lübeck oder in Kiel im Hafen unterwegs seid, dann gelten die Ostseeregeln und das sind 5 Anbissstellen. Und zur Montage gehört natürlich auch das Blei. irgendwie müsst ihr die Montage, also euren Heringspaternoster, ja nach unten bekommen. Und auch hier scheiden sich mal wieder die Geister, wie bei der Schnur Monofil versus geflochtene Schnur. Beim Blei ist es so, klassisches Heringsblei oder lustige Varianten aus dem Baumarkt. Denn das ist eben auch etwas Interessantes. Gerade bei uns im Norden fischen viele mit diesen komischen Metallverbinderplättchen, also diese kleinen Plättchen von, sagen wir mal, 4x8 oder 4x10 Zentimetern, mit diesen ganzen Löchern drin. Die hängen die einfach unten an die Montage und feuern die raus. Ich habe keine Ahnung, was sie damit bezwecken wollen. Im Zweifel sind die Dinger teurer als ein klassisches Heringsblei für 2 Euro. Aber es wird einen Grund haben. Naja, ich vermute schon, dass ich weiß, welches der Grund ist. Tatsächlich ist es so, dass diese Plättchen den Vorteil haben, dass sie sehr langsam runtertrudeln, wenn ihr sie ins Wasser werft. Das heißt, ihr könnt langsam die komplette Wassersäule durchsuchen und ihr kommt damit mit eurem Paternoster, mit eurer Montage auch langsamer durch mögliche Schwärme, die ihr findet. Habt also die Gelegenheit geschaffen, dass ein Fisch auch auf euren Köder reagieren kann. Aber mir missfällt es trotzdem. Ich weiß, dass es gerne gemacht wird. Wenn ihr euch hier im Norden an typischen Heringspots einreiht, und es ist tatsächlich in der Regel ein Einreihen, denn ihr steht im Abstand von ungefähr 5 Metern nebeneinander, das ist wie so ein Preisangeln, also dort wird mindestens die Hälfte der Angler diese komischen Blechplatten dran haben. Warum missfällt mir das? Ich habe ein Problem damit, scharfkantige Gegenstände an eine Montage zu hängen, die relativ filigran ist. Ich weiß nicht, ob das eine begründete Sorge ist, aber ich mag es einfach nicht, weil mir das Risiko, dass sich das alles irgendwann verheddert und dieser scharfkantige Gegenstand mir meine Montage abschneidet, ich sie also im Wasser verliere und da liegt die dann fröhlich vor sich hin, einfach zu groß ist. Deswegen fische ich mit den klassischen Heringsbleien. Und das sind diese weißen, deltaförmigen Bleie, die an der breiten Unterseite einen roten Strich haben. Weiß-rot soll wieder einen optischen Reiz geben, um im Grunde den Schwarm oder den Fisch darauf aufmerksam zu machen, dass hier etwas ist. Und diese Delta-Form soll dazu führen, dass das Blei ebenfalls relativ langsam durch die Wassersäule nach unten trudelt. Das tut sie im Regelfall auch. Und da habt ihr die Wahl zwischen 30 Gramm, 40 Gramm, 50 Gramm. Ihr müsst dann schauen, was in der konkreten Situation am besten funktioniert. Weil ihr natürlich immer den Kompromiss finden müsst zwischen Wurfweite, je schwerer, in Bezug jetzt natürlich auf die Rute wieder, wenn es zu schwer ist für die Rute, bringt es euch nichts. Also je schwerer, desto weiter, aber desto schneller rauscht das Blei natürlich auch nach unten. Und wenn ihr vermutet, dass ein Heringsschwarm relativ weit draußen, aber flach, also oben steht, kann es schon sein, dass ein zu schweres Blei keinen Fangerfolg bringt. Deswegen solltet ihr euch im Angelgeschäft eine kleine Auswahl kaufen und es tatsächlich ausprobieren. Das muss sowieso immer sein beim Heringsangeln, da ihr nicht ins Wasser gucken könnt. Ihr Vermutungen habt, wo könnte jetzt der Schwarm stehen, den ihr gerade befischen wollt, wenn er überhaupt da ist, dann variiert ihr die Wurfweite und die Tiefe, auf der ihr fischt. Und das schafft ihr am ehesten tatsächlich durch das Blei. Natürlich solltet ihr auch immer mal ein bisschen die Köderfarbe und Form variieren, also Fischhaut, ja, nein, Tüdel dran, ja, nein, also dieses Glitterflitzer dran, ja, nein, eine Perle dran, ja, nein. Das alles variiert ihr natürlich auch, das muss ich immer nicht erzählen. Aber für den Fangerfolg, was die Weite und die Tiefe angeht, ist das Blei elementar. Vorhin hatte ich mal von einem Heringsblinker gesprochen. Tatsächlich ist es so, dass es gerade für die Heringsangelei Bleie in Anführungsstrichen, es sind ja keine Bleie im eigentlichen Sinne, gibt, die die gleiche Form haben wie so diese typischen Hechtblinker. Also diese Blättchenform, die so ein bisschen gebogen ist. Die haben dann ein Gewicht von vielleicht 30 Gramm. Das ist so bei Heringsbleien so auch tatsächlich die unterste Grenze. Sind silbrig und haben auch einen roten Strich. Also auch da geht es ein bisschen um den optischen Reiz. Ich habe mehrfach versucht, mit den Dingern zu fischen. Ich halte sie für grundsätzlich sinnvoll, weil wir mit den Heringsblinkern das Gleiche erreichen können, wie ihr es zum Beispiel mit dem Baumarktblech hinbekommt. Also die gesamte Montage trudelt langsamer in Richtung Grund, also langsamer durch die Wassersäule. Allerdings haben die Dinger einen Riesennachteil und deswegen mein Tipp von vorhin, schaltet reichlich Tönnchen zwischen Karabiner und eurer Hauptschnur bzw. eurem Vorfach oder eurem Paternoster, denn diese Heringsblinker neigen dazu, wie ein Propeller zu rotieren und eure gesamte Montage zu verdrehen und verdrallen. Und das ist gerade, wenn ihr einen Fisch dran habt und ihr hebt diesen Fisch aus dem Wasser und ihr habt einen riesen Drall in der Montage, kann das dazu führen, dass ihr auf den letzten Zentimetern durch den Rückdrall, also das Zurücktüdeln der Schnur, den Fisch noch verliert. Deswegen auch hier Heringsblinker mal ausprobieren, aber vorsichtig benutzen und am besten so, dass ihr keinen Drall auf der Schnur habt. Das macht übrigens auch Sinn, wenn ihr denn unbedingt in den Baumarkt wollt und dieses Blech euch kaufen wollt. Also auch da solltet ihr Tönnchen dazwischen schalten, weil die Dinger natürlich auch dazu neigen, weil ihr sie im Regelfall auch nicht in der Mitte, sondern eher seitlich an den Karabiner hängt. Also diese Dinger neigen auch dazu, ganz ordentlich Drall auf die Schnur auszuüben. Und da solltet ihr auf jeden Fall mit entsprechend reichlich Tönnchen wirbeln dagegen halten. So, und was braucht ihr noch? Ein bisschen was dazu. Nämlich, ihr braucht auf jeden Fall zwei Eimer. Ein Eimer mit einer Schnur, damit ihr euch mal eben ein bisschen Wasser schöpfen könnt. Wie ich schon gesagt habe, sobald ihr einen Hering in Händen haltet, habt ihr seine Schuppen an den Händen. Und da macht es absolut Sinn, etwas Wasser zu haben und euch mal schnell die Hände abwaschen zu können. Dann braucht ihr noch einen Eimer oder eine Kühlbox, denn irgendwo müssen die Heringe ja hin. Dann braucht ihr zwei Handtücher. Eins davon trocken. Klar, ihr müsst euch ja die Hände wieder abtrocknen, nachdem ihr euch gewaschen habt. Klar, ihr könnt auch die Hose nehmen, aber also nehmt ein trockenes Handtuch mit. Aber auch ein feuchtes Handtuch, zum Beispiel so ein Geschirrhandtuch. Warum das? Ganz einfach, ihr verbringt ja ein paar Stunden am Wasser und fangt hoffentlich eine gute Anzahl Heringe. Gerade wenn die Außentemperatur etwas wärmer sind, solltet ihr dafür sorgen, dass die Heringe feucht und kühl bleiben. Nun ist es hygienisch problematisch, Heringe einfach so in das Wasser zu schmeißen, vor allem wenn sie eben schon versorgt sind, also wir im Grunde offene Wunden beim Hering habt durch das Töten, solltet ihr sie nicht einfach in das Wasser schmeißen, das ihr da geschöpft habt, sonst kontaminiert ihr den Fisch mit möglichen Mikroorganismen, Bakterien, was auch immer da in dem Wasser schwimmt. Das heißt, ihr nehmt euch ein feuchtes Handtuch, das solltet ihr zu Hause schon feucht gemacht haben, mit normalem Leitungswasser, und damit deckt ihr die Heringe ab. Effekt? Erstens, die Heringe bleiben feucht. Zweitens, ist wie beim Schwitzen. Dadurch, dass mit der Zeit diese Feuchtigkeit verdunstet aus dem Handtuch, werden die Heringe gekühlt. Ihr könnt natürlich einen Kühleffekt auch durch Kühlakkus in der Kühlbox hinbekommen. Solltet ihr euch auch überlegen, besonders wenn es sehr warm ist. Ist übrigens auch wieder wie beim Fällchenfischen. Beim Fällchenfischen einfach das Fällchen ins Boot schmeißen oder in Eimer werfen und dann 3 Stunden auf dem Wasser bei 25 oder 30 Grad zubringen, dann könnt ihr das Fällchen hinterher wegwerfen. Denn die kippen relativ schnell um. Auch bei Heringen ist das so. Dadurch, dass sie ein relativ fettes Fleisch haben, kippen die relativ schnell um. So, und wenn ihr die Heringe nun aber feucht haltet und kühl haltet, habt ihr auch tatsächlich was von eurem Fang, wenn ihr zu Hause seid. Also, das waren jetzt Eimer und Handtuch, jeweils zweimal, ein bisschen intensiv vielleicht ausgebreitet, aber es ist halt wichtig, das sind so die Erkenntnisse, die man mit den Jahren so hat. Natürlich braucht ihr dann noch das übliche anglerische Zubehör, also Totschläger, Messer, was man sonst noch so braucht. Und empfehlenswert ist es, wenn ihr euch so einen kleinen Drahtsetzkescher besorgt. Das habt ihr vielleicht auch schon mal bei YouTube oder im Fernsehen gesehen. Das ist im Prinzip so ein, wie soll man das beschreiben? Also ein runder, ja, es ist halt ein runder Kescher, der keinen Stiel hat, sondern einfach wie so ein Drahtnetz ist, wie so ein Einkaufsnetz aus Draht. Warum ist es sinnvoll, dass ihr ihn habt? Ganz einfach, wenn ihr fertig seid mit dem Fischen, schmeißt ihr da eure Heringe rein und bewegt die mit diesem Kescher schön hin und her. Am besten macht ihr das im Wasser oder über dem Wasser. Ja, ich habe gerade gesagt, Mikroben und so weiter, aber ihr macht es ja am Ende der Angelei. Das heißt, am Ende nochmal einmal ins Wasser damit und ordentlich bewegen. Und dann werdet ihr sehen, dass wie in so einer Schneekugel die ganzen Schuppen der Heringe schön am Angelplatz bleiben. Deswegen solltet ihr es nicht draußen machen, sondern im Wasser. Das heißt, ihr schuppt mit diesem Drahtkescher die Heringe. Und das geht sehr, sehr gut. Denn auch hier gilt, die Schuppen wollt ihr nicht unbedingt zu Hause in der Küche in eurer Spüle haben. Das Zeug klebt wie Sau und verstopft euch den Ausfluss. Macht es mit dem Drahtsitzkescher, der ist nicht sehr teuer. Macht eine Schnur oben dran, tut die Heringe da rein, wenn ihr fertig seid, ganz zum Schluss. Und dann senkt ihr den Kescher ins Wasser an der Schnur und bewegt ihn auf und ab. Und ihr werdet sehen, wie schön sich die Fische dadurch entschuppen lassen. Schauen wir uns jetzt mal die Angeltechnik an. Also, wie genau fischen wir jetzt eigentlich auf Hering? Wir haben Rute, wir haben Rolle, wir haben Schnur, wir haben Heringspaternoster und Blei, alles beisammen. Und jetzt geht's los. Und da vorweggenommen ein Tipp für alle, die keine große Übung in der Heringsangelei haben, die das vielleicht zum ersten Mal machen. Ihr steht beim Heringsangeln im Regelfall in einer Reihe am Wasser. Also so alle 4-5 Meter steht einer. Das sind zwei Tipps, die ich euch geben kann. Tipp Nummer 1 ist, immer gerade werfen. Ihr macht euch wirklich keine Freunde, wenn ihr irgendwie anfangt, Fächer zu werfen, wie man das gerne bei Raubfischangeln macht. Denn es ist lästig, wenn man ständig in der Schnur des Nachbarn steckt. Also immer schön gerade werfen. Wenn alle gerade werfen, haben auch alle keine Probleme mit dem Nachbarn. Aber das nur mal vorweg. Aber der eigentliche Tipp, um den es mir ging, ist, schaut euch eure Nachbarn mal an. Also wenn ihr zum Angelspot kommt, müsst ihr euch ja nicht direkt vorne hinstellen. Ihr könnt ja erstmal ein bisschen in zweiter Reihe bleiben und mal gucken, wie machen die das eigentlich? Da gibt es unterschiedliche Techniken, aber gerade die, von denen ihr das Gefühl habt, okay, das sind, ich nenne mal, das sind Einheimische. Also die, die wirklich regelmäßig hier herkommen und Heringe angeln. Das würden sie ja nicht machen, wenn sie die falsche Technik hätten, sondern weil sie Erfolg beim Fischen haben. Die guckt ihr euch mal an. Und dann werdet ihr relativ schnell erkennen, welche Technik funktioniert eigentlich hier an diesem Spot gut und welche nicht. Grundsätzlich unterscheiden kann man drei verschiedene Techniken. Das eine ist langsames Jiggen. Ist tatsächlich langsames Jiggen wie beim Zanderangeln oder beim Hechtangeln. Das zweite ist langsames Einkurbeln mit Spinstops. Das ist wie das Faulenzen beim Zanderfischen. Und das dritte ist das seitliche Ziehen. Welche Technik passt, müsst ihr ausprobieren. Wichtig dabei ist, dass ihr zwei Dinge beachtet. Der Heringsschwarm kann in unterschiedlichen Tiefen stehen. Das heißt, ihr müsst versuchen, mit der richtigen Technik euer Heringspaternoster auf der richtigen Tiefe zu halten. Also nicht zwingend auf den Grund absinken lassen, das könnt ihr immer machen, aber eben auch zu versuchen, im Freiwasser durchjiggen, also anlupfen der gesamten Montage über die Spitze oder durchs Faulenzen, also einkurbeln, Spinnstopp, oder eben auch durch das seitliche Ziehen. Also das seitliche Ziehen ist so eine Art Jiggen in größerer Bewegung, aber ihr haltet die Rute im Grunde parallel zum Boden, zieht durch eine Drehung in der Hüfte und die Drehung des Oberkörpers die gesamte Rute mitsamt Montageschnur und allem zur Seite weg. Dadurch hebt ihr die gesamte Montage an und geht dann wieder zurück in die Ausgangsposition und währenddessen kurbelt ihr langsam und vorsichtig ein und zwar so, dass die Rutenspitze die Schnur gespannt hält. Das muss man ein bisschen üben, aber wenn ihr ins Wasser geht, werdet ihr viele sehen, die genau das machen, dieses seitliche Ziehen. So, aber zurück zu den zwei wichtigen Dingen. Erstens, Heringsschwärme stehen in unterschiedlichen Tiefen und eure Aufgabe ist es, den Köder so auszuwerfen, dass ihr A, sozusagen über den Heringsschwarm kommt und B, ihn auch auf der interessanten, richtigen Tiefe haltet. Und der zweite wichtige Tipp, den ihr beachten müsst, wenn es beißt, beißt es nicht einmal. Das bedeutet nicht, dass ihr zwangsläufig darauf warten müsst, dass ihr eine Doublette oder Trilette bekommt. Das passiert, wenn ihr genau durch einen Schwarm geht, sehr schnell. Da müsst ihr also kaum warten. Aber wenn ihr merkt, okay, dort beißt es, dann drillt ihr euren Fisch holt ihn raus, versorgt ihn und versucht wieder dorthin zu werfen, wo es gebissen hat. Also praktisch den Schwarm zu überwerfen und auf der Tiefe. Das ist wichtig, denn der Schwarm bewegt sich zwar, ja, aber auch nicht so schnell. Wenn es also an dem Ort XY gebissen hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dort nochmal auf dieser Tiefe, in dieser Entfernung beißt, relativ groß. Und das ist nun tatsächlich manchmal ein bisschen tricky. Und da kommt dann das Köpfchen zum Tragen. Es ist nämlich mitnichten so, dass das Heringsangeln so ganz einfach ist, so wie sich das hier anfühlt, wie ich das beschreibe. Nee, ihr müsst schon so ein bisschen mit Köpfchen angeln. Ihr müsst zum Beispiel herausbekommen, auf welcher Tiefe ihr gerade geangelt habt. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick. Wenn ihr das Blei, wenn ihr eure Montage auswerft, ab dem Zeitpunkt, wo das Blei aufs Wasser trifft, zählt ihr einfach. 21, 22, 23, 24. In dieser Zeit strafft ihr die Schnur. Und sobald ihr zum Beispiel auf 24 oder 25 seid, fangt ihr an zu jiggen oder zu faulenzen oder das seitliche Ziehen. Und das macht ihr immer wieder. Oder eben ihr variiert das. Ihr zählt nicht bis 25, sondern bis 28 und macht das immer wieder. Und so könnt ihr zumindest ansatzweise, wenn ihr grundsätzlich bei eurer Bewegung stabil bleibt, bei eurem Wurfverhalten stabil bleibt. Wenn also diese Parameter nicht geändert werden, habt ihr die Möglichkeit, unterschiedliche Wassertiefen reproduzierbar zu befischen, indem ihr einfach ab Auftreffen des Bleis zählt und immer wieder die gleiche Anzahl zählt. So, und wenn ihr dann euren Schwarm gefunden habt, dann könnt ihr eigentlich sicher sein, dass es mindestens einen Biss gibt. So schlau, dass ein Hering sich einen Köder oder einen entsprechend präparierten Haken einfach nur anguckt und dann sagt, hö, den will ich nicht. So schlau sind die Heringe nicht. Also, wenn der eine nicht beißt, beißt der andere. Und dafür braucht ihr dann tatsächlich eine Rute, die eine vergleichsweise weiche Spitze hat. Die, die mit geflochtener Schnur angeln, haben hier ein bisschen den Vorteil. Aber es ist schon wichtig, dass ihr eine Rute mit weicher Spitze habt, denn ihr merkt dann ein leichtes Zuppeln in der Rutenspitze, die sich dann logischerweise ins Handgelenk mit überträgt. Ihr könnt es aber auch sehen. Und sobald ihr das Zuppeln habt, gerade beim NOK, wo ihr nur zwei Anbissstellen habt, fangt ihr an, langsam, gleichmäßig die Schnur einzukurbeln. Das ist an anderen Stellen mit mehreren Anbissstellen, also wo ihr fünf Anbissstellen am Paternoster habt, ist das ein bisschen anders. Dort könnt ihr tatsächlich nach dem Biss eure Montage noch ein bisschen stehen lassen oder auch ganz leicht ankurbeln und dadurch im Schwarm weitere Bisse initiieren oder Fische zum Anbeißen animieren. Zu lange solltet ihr es nicht machen, denn ihr habt bei Heringen immer die Gefahr von Aussteigern. Aber so ein paar Sekunden könnt ihr das schon tun. Und dann heißt es mit Gefühl einkurbeln. Was ihr auf keinen Fall tut. Auch wenn es dem Zander- und Hechtanglern unter euch im Handgelenk juckt. Ihr haut bitte keinen Anhieb rein. Wenn ihr das tut, gerade mit geflochtener Schnur, habt ihr in 0, nichts keinen Fisch mehr an eurer Montage. Also wirklich nur ein kontrolliertes, gezieltes Einkurbeln der Schnur. Und das kann durchaus einen Moment dauern. Ihr habt ja durchaus 30, 40 Meter Schnur draußen, vielleicht sogar mehr. Dabei solltet ihr übrigens auch die Rutenschmitze ein bisschen nach unten in Richtung Wasser neigen. Damit habt ihr einen flacheren Winkel. Und irgendwann seht ihr dann die Bewegung unter der Wasseroberfläche, nämlich so ein Silberling oder zwei an eurer Montage. Und hier müsst ihr auch wieder ein bisschen das Gefühl und die Erfahrung haben, ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn ihr ihn seht, nehmt ihr die Rute hoch und hebt das ganze Gerät aus dem Wasser. Also die Montage mitsamt der Fische. So, und wenn ihr dann tatsächlich die Heringe rausgehoben habt, werden sie schnell versorgt. Das heißt, ihr nehmt euch den Hering in die Hand, ihr löst den Haken, ihr betäubt ihn und ihr macht in der Regel einen Kiemenschnitt, damit er schnell ausblutet. Aber wie man Fisch versorgt, das wisst ihr ja sowieso, da ihr ja alle Angler seid. Und dann geht es bitte zügig weiter, weil da, wo es einmal gebissen hat, kann es auch nochmal beißen. Wird es wahrscheinlich auch nochmal beißen. Ach ja, Hände waschen nicht vergessen, sonst habt ihr wirklich die Sauerei an der Rute. Aber hatten wir ja schon drüber gesprochen. Und so bringt ihr nun ein paar Stunden am Wasser zu. Und wenn ihr es einigermaßen geschickt anstellt, dann habt ihr sehr schnell einen schönen gefüllten Eimer. Aber auch hier gilt, es beißt nicht immer. Wenn kein Fisch da ist, wenn kein Schwarm da ist. Entweder weil kein Schwarm da ist oder weil ihr nicht da fischt, wo der Schwarm ist, werdet ihr auch keine Bisse haben. Hier kommt nun aber für euch vorteilhaft zum Tragen, dass ihr ja nicht alleine seid. Dann, wenn ihr partout das Problem habt, dass es nicht beißt, schaut ihr einfach mal rechts und links. Schaut einfach mal, was machen die anderen. Haben die eine andere Montage? Haben die ein anderes Blei? Fischen die anders? Ihr könnt ja mal auch gucken, diese 21-22-Geschichte, von der ich gesprochen habe. Wenn die auswerfen, wie lange warten die, bis sie anfangen einzukurbeln? Wie lange warten sie, bis sie mit dem aktiven Führen des Köders oder des Paternosters beginnen? Das alles kann helfen, wenn die fangen. Aber das ist eben auch eine Erfahrungs- und Übungssache. Was leicht passiert, ist, dass man auch zu stark oder zu schwach einkurbelt. Das heißt, man entweder den Paternoster beim Einkurbeln immer weiter nach oben zieht oder immer weiter nach unten sinken lässt. Das ist eine Übungssache. Da müsst ihr dann einfach mal schauen, wie ihr eure Technik so entwickelt, dass es wirklich funktioniert. So, und was macht ihr jetzt mit dem Fisch, den ihr gefangen habt? Ihr habt ja immerhin einen ganzen Eimer voll, hoffentlich. Also, Hering ist ein wirklich dankbarer und sehr schmackhafter Speisefisch, weil er relativ fettreich ist. Er ist also etwas, was man auch eher rustikal zubereiten kann und sollte. Klassischerweise, wenn ihr jetzt nicht anfangen möchtet, groß Rollmops oder Matjes zu machen, klassischerweise wird Hering gebraten. Das heißt, ihr wälzt den ein bisschen in Mehl, gesalzene Mehl idealerweise, und bratet ihn in ordentlich Butter oder Butterschmalz an. Den isst man dann zusammen mit leckeren Bratkartoffeln, ein bisschen Remoulade. Und da könnt ihr euch reinwerfen, wenn ihr das wollt. Das ist wahnsinnig lecker. Ich selber liebe Brathering eingelegt, also sauer eingelegten Brathering. Schaut mal bei Instagram, da habe ich vor kurzem ein Reel dazu mal gepostet, wie ich das mache. Das ist im Grunde eine Lake, die ich aus Weißweinessig, Wasser, Zucker, ein bisschen Ahornsirup und Gewürzen, also Salz, Pfeffer, auch Nelke, Lorbeer, aufkoche und in die ich dann die gebratenen, genauso gebraten wie eben beschrieben, also in Mehl gewälzt, in Butterschmalz gebraten, ein bisschen abgetropft, also in die ich die gebratenen Bratheringe dann einlege. Die halten sich eine ganze Zeit, also man kann sie auch tatsächlich, wenn man das alles heiß macht, in Weckgläsern einwecken, wenn man das möchte. So lange halten sie bei mir in der Regel nicht. Aber das ist auch eine absolute Delikatesse, finde ich zumindest. Kann man super mit Bratkartoffeln essen oder eben auch einfach so schier. Und natürlich könnt ihr Matjes machen, ihr könnt Rollmops machen, ihr könnt Bismarck-Hering machen, also sauer eingelegte Heringe. Alles das funktioniert ziemlich gut mit dem Hering. Und wenn ihr jetzt Lust dazu habt, besorgt euch eine Tagesangelkarte, zum Beispiel für den NOK oder Kiel oder in Lübeck, Hafen oder in der Schlei, Kappeln, und geht da einfach mal hin. Investiert vielleicht 20 Euro im Angelladen für Heringspaternoster und Bleie, nehmt das, was ihr habt an Rute und Rolle, nehmt zwei Eimer und Handtücher mit, habe ich ja schon gesagt, denn sonst habt ihr die Sauerei an der Rute, und dann legt einfach mal los. Noch ist die Zeit für Hering gut und ich wünsche euch da viel Erfolg und wir hören uns in der nächsten Folge des Mojo Fishing Podcasts wieder.
Mehr von Mojo Fishing unter mojofishing.de.